So, die Dose vom leckeren Energy Drink ist geöffnet, Matze. Heute gibt es ein paar Hintergründe zu unserem Lieblingsgetränk, das Sie in Leipzig ja auch so gerne zu sich nehmen. Aber vor allem müssen wir natürlich über den BVB sprechen, denn da passiert möglicherweise in dieser Folge etwas, das dann auf die nächsten Wochen einen ziemlichen Einfluss hat. Können wir das so sagen?
Richtig. Oh. Es ist so Riesensauerei ist das. Lothar Matthäus muss ganz kurz in die Bresche springen tun, weil natürlich, wenn es um eine Trainerentlassung gehen tut, ein Lothar Matthäus das schon vorhergesagt hatte in seinen Expertenaussagen in den letzten Wochen. Das weiß ein Dobi, das weiß ein Rainer Gallmund auch, der gerade in Thailand ist. Aber ein Lothar Matthäus wartet natürlich auch auf den Anruf der Führungsriege, weil er könnte sich durchaus vorstellen tun, dass er als Experte, als Berater und als Trainer tätig ist, weil das macht ja auch schon ein Matthias Sammer. Ich stehe bereit.
Oh, ich sehe gerade, Kalli hat das Headset auf. Ich denke, wir können loslegen.
Ja, wir reden auch über Hühneraugen übrigens, wollte ich dir nur ganz kurz eben sagen. Und wer von uns dreien ein Hühnerauge hat, wird später verraten. Let's go!
Echte Champignons XXL. Ups, sorry.
Echte Champions XXL, die Fußballrunde mit Matze Knob, Tobi Holtkamp und Rainer Kallmund.
Kalli, ich habe zweimal an dich gedacht gestern. Einmal, als ich den Papaya-Salat gegessen habe und einmal, als er mich da nochmal beschäftigt hat, ein paar Stunden später. Weil das ist, ich war beim Thai essen.
Ja, ist doch schön, Matze.
Beim Thai, oder sagt man Thailänder, Matze, bei euch? In Lippstadt heißt das Thailänder.
Beim Vietnamesen sagt man bei uns. Bei uns heißt der Thai Vietnamese.
Nee, das sind zwei verschiedene Küchen, aber beides gehören auch mittlerweile zu angesehenen internationalen Küchen. Wenn du jetzt ein Thai-Gericht machst, sagen wir bei mir, sage ich Pad Kha Pao, da das Bild so hart gehackt ist mit dem ganzen, die Würzen, mit den Kräutern drin. Vom Allerfeinsten. Also ich will jetzt nicht die Speisekarte, ich glaube, wir sind ja nicht Hebe Grill, den Hänsler. Ich könnte die aber beliebig fortsetzen.
Das wäre doch mal was. Das große Thailand-Special, Kalli. Kannst du da nicht mit dem Hänsler mal sprechen? Laura, du, Kalli, da fliegt dir mal, und der Hänsler, dann fliegt dir mal schön nach Bangkok und macht mal.
Das sollte man mal machen. Ich fahre, wir würden in die Residenz, Sommerresidenz oder der Winterresidenz des Königs. Da war ich hoch drin und dann traf ich da übrigens, da hat der Hotel-GM ein Foto gemacht, das kam sogar an der Bangkok-Boss groß raus und dabei war Erwin Staudt, der 8 Jahre Präsident, auch also da ist alles möglich, ne? Und das ist wirklich ein wunderschönes Land, bei mir hat es eine besondere Bedeutung, weil auch unsere jüngste Tochter hierher kommt, die haben wir vor 12 Jahren adoptiert, ist jetzt 14 Jahre alt.
Genau, ja. Und es war köstlich wieder. Das wollte ich aber nur sagen, ich habe sehr gut gegessen.
Hör mal, ich wollte nur ganz kurz eben sagen, ich habe hier gerade mal die Tabelle aufgemacht der ersten thailändischen Fußballliga, ja? Auf Platz 1 steht Buriram United, dahinter Bangkok United, allerdings schon mit 8 Punkten Rückstand, dann kommt Muang Thong und Port FC und auf den Abstiegsplätzen hochinteressant Uthai Thani FC, Nakhon Pathom und Konkan United. Das vielleicht einfach nochmal für Menschen, die uns zuhören, die wirklich Sachverstand haben.
Du hast einen wichtigen Club vergessen. Bitchbang die Punkte weg. Bitchbang weg oder Bitchbang überall. Nein, die ersten Vereine, worin haben es schon ein Club, der so ein bisschen im Norden ist. Ich will jetzt sagen, in der Wildnis, aber da ist die großen Hauptstädte wie Bangkok und also da Chiang Mai und Bangkok ist der Konkurrenzclub, aber die in Buriram, die spucken denen immer eine Suppe, das gelingt denen mehr, als es denen in Bangkok gefällt. Also die Fußballbegeisterung ist hier sehr groß, aber wie gesagt, du hast schon das richtige Duell an der Spitze genannt.
Buriram. Ich finde die Logos lustig, Tobi. Es gibt so ein, zwei Logos, die sehen nach Fußball aus und dann gibt's aber auch so ein paar Logos, die sehen irgendwie aus, keine Ahnung, also die sehen wirklich aus wie so ein Thai-Restaurant.
Ich habe mir die auch mal angeguckt in Thailand. Das sind ja teilweise, ist das ja wie so wie irgendwelche Ritterorden oder irgendwelche Superstar-Hollywood-Filme. Also das ist ja designt, als würden die Tag für Tag um den Sieg in der Champions League spielen. Fußballerisch, so die Marktwerte sind aber alle eher so im Kali, da brauchst du keinen für Bayer Leverkusen mitbringen. Die sind eher, die Jungs eher so bei 75.000, 50.000. Gibt's nicht so viel.
Aber du weißt ja auch, dass es hier von gerade auch selbst von Thailand aus sehr, sehr große, finanzstarke Finanzposten im internationalen Fußball gibt. Die waren noch in England. Also wenn die so mal richtig Feuer gefangen haben, dann kann das schon ein guter Partner sein. Also ich glaube, dass...
Das wundert mich sowieso. Tobi, Kalli, das ist eigentlich ein guter Hinweis. Mich wundert, Thailand ist ja doch durchaus ein finanzstarkes Land und zwar deutlich finanzstärker, als uns das eigentlich so bewusst ist. Dieses Königshaus verfügt über relativ große wirtschaftliche finanzielle Mittel. Wundert mich eigentlich, dass die nicht auch schon auf die Idee gekommen sind, irgendwie eine Fußballliga wie in Saudi-Arabien zu gründen, die ein bisschen von Superstars oder zumindest von Stars etwas höher frequentiert ist. Also ich bin da eher bei Tobi. Namen kennt man jetzt nicht oder man kann sich an die nicht erinnern, weil die so kompliziert sind.
Ja, ich sag mal so, Red Bull zum Beispiel, ne? Da ist Thailand...
Chef von Red Bull, der Hauptmatador ist ein Thailänder.
Der kommt aus Thailand, das weiß ich.
Da habe ich neulich in ich glaube in Salzburger Nachrichten oder sowas hatte ich mal eine Geschichte darüber gelesen, die thailändische Macht bei Red Bull, so tickt der, ich weiß gar nicht, Familie, ja. Der geheimnisumwitterte Familienclan, weil die halten sich ja sehr im Hintergrund, haben aber in großen Teilen das Sagen. Also
ich glaube sogar, die haben, ich meine 51% hätten die Thais an Red Bull. Wenn mich nicht alles täuscht, vielleicht ist auch eine Fehlinformation, aber die, wie du schon richtig sagst, also war mir auch nicht so bewusst, dass Red Bull eigentlich zum großen Teil thailändisch ist. Ist ja, ne? Also Jürgen Klopp ist Berufsthailänder. Ja, der Oberboss ist aus Thailand, ne?
Ja.
Ist das gar nicht der Mateschitz gewesen?
Ja, der Mateschitz hat sich damals, das hat er sehr clever, gut gemacht. Der hat ja auch Red Bull eigentlich sehr groß in Europa, hat mit dem Thailänder verlegt, nicht gelungen. Aber der hat dann eben Mateschitz damals den Thailänder überzeugt davon, wie er das Produkt ausbaut. Und das war dann eben Weltmeistertitel, Europameistertitel, Champions League Titel, hätte Mateschitz alles verdient gehabt. Das musst du dann auch mal hinkriegen. Denn er hat bei Null damit angefangen.
Jetzt wissen wir aber auch, warum dieses Logo von Red Bull mit diesen Stieren und der Sonne so ein bisschen asiatisch anmutet, Tobi, oder?
Also den Hintergrund gibt's wirklich, ne? Also es muss irgendwann Anfang der 80er gewesen sein, als die Mateschitz, da muss ich jetzt auch versehen, nichts Falsches sagen, aber der damals, ich meine, irgendwie Marketingmanager von so einer Zahnpasta-Marke war. Der war Dienstreise in Asien, ich glaube, in Thailand war der unterwegs und hat da einen Drink irgendwie entdeckt im Supermarkt, der so mit Wachbleiben geworben hat. So, ne? Also von wegen, ne? Wenn du das trinkst, bleibst du länger wach. Und das war der Vorgänger von dem, was er dann eben nach Europa geholt hat oder in den Westen geholt hat, dieses Getränk. Und hatte, ich meine auch, zwei Stiere oder irgendwie sowas oder hieß sogar Roter Stier oder irgendwie so, gab es da auf jeden Fall eine Vorlage, die er dann verwandelt hat. Also der Ursprung von dem Energy Drink Red Bull und Taurin damals und oh cool, jetzt gibt's was Cooles außer Kaffee, das uns auch wach hält, dass man sogar mit Wodka mixen kann und so, ne? Das kommt aus Thailand, ja.
Ja, verrückt, ne? Das heißt, Jürgen Klopp ist jetzt sozusagen auch mit halbem Herzen ist er sozusagen Thailänder, ja, wenn man so
da
will.
Da ist er flexibel, der Klopp.
Ja, sehr schön. Aber lass uns doch mal über seine ehemalige Heimat sprechen, wo wir schon mal bei Jürgen Klopp sind. Ich glaube, in diesen Tagen wünscht man sich, auch wenn er jetzt ja vergeben ist, an die Thais, an den Energy Drink, an die Dose.
Was kommt jetzt? Man wünscht sich nicht Jürgen Klopp zurück nach Dortmund.
Aber vielleicht ein Energy Drink für die Mannschaft, damit die mal schneller laufen.
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Oder? Vielleicht brauchen die auch ein bisschen Taurin. Ich habe übrigens hier auf meinem Schreibtisch, habe ich eine Dose stehen und da steht drin Taurin. Das sind so Kapseln, die kannst du morgens nehmen, damit du ein bisschen wacher wirst. Das gibt's also auch nicht nur im Getränk, das kannst du auch einfach so im Reformhaus kaufen. Taurin wäre was für Borussia Dortmund, weil was ist denn da wieder los? Es wird ja immer schlimmer. Ich meine, heute ist Mittwoch, also jetzt, wenn ihr es hört, ist Donnerstag oder Freitag. Kann sein, dass Nuri Sahin schon...
Sie sitzen gerade zusammen.
Ja, der Aki Watzke hat gesagt, die echten Champions nehmen heute Vormittag auf. Lass uns gucken, dass wir uns zeitnah treffen, damit sie es noch reinnehmen können, die Entscheidung. Meine Prognose, ich gucke jetzt mal in die Glaskugel, meine Prognose habe ich letztes Mal ja schon angedeutet, ich glaube nicht, dass Nuri Sahin das Saisonende erreichen wird. Ist meine Vermutung.
Nein, der ist jetzt, also oder? Egal wer das jetzt hört.
Fachkundig,
jetzt
oder?
Er ist ja. jetzt weg, das kam ja nun schon ganz klar raus, auch wenn sie es nicht verkündet haben, weil natürlich der BVB sagt, saubere Entscheidung, man schläft erst eine Nacht drüber, dann bespricht man sich und verkündet, aber das war klar als sein letztes Spiel oder als sein mögliches Endspiel tituliert worden, da das Spiel in Bologna, und sie haben es verloren. Wobei uns die Erfahrung auch sagt oder der Fußball auch gelehrt hat, immer, wenn ein Trainer ein Ultimatum bekommen hat oder wenn es hieß, pass auf, wir gucken uns das nächsten Sonntag an oder nächsten Samstag oder da muss die Wende her, dann hat es meist, selbst wenn es da noch irgendwie ein Unentschieden gab, dann hat es noch 2-3 Wochen gedauert und dann war es vorbei. Insofern mit dieser Aussage da vor 5-6 Tagen war im Grunde für mich klar, dass das Schein durch ist.
Tobi, eigentlich würde ich sogar noch einen Schritt weiter gehen. Immer wenn ein Vorstand sagt, wir stehen hinterm Trainer, ja, dann weißt du schon, dass er die Saison nicht überlebt.
Ist das also, so, Kalli? Ist das so?
Ist ja klar, weil dann diskutiert doch alle schon. Dann denkst du doch schon drüber nach.
Ja. Also ich würde jetzt sagen, das ist so, es war oft so. Das kann ich ja jetzt nicht abstreiten. Das ist aber eine ganz logische Kiste. Wenn ein Vorstand, sagen wir mal jetzt, wenn ich jetzt Borussia Dortmund sehe und bei aller Konkurrenzsituation, die es da gibt, bin ich dann auch einer, der so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen mitleidet, aber der das hochtraurig verfolgt. Und dann ist natürlich klar, dass der Verein jetzt nicht heute oder morgen im Vorfeld, auch wenn er so irgendwelche Weichen schon gestellt hat, dass er da mal eben schnell sagt, na ja, jetzt geht's ja richtig ran. Aber ich muss ja auch sagen, wenn du hörst, ich oder sagen wir mal so, erstens mal sage ich, Dortmund hat 12 Punkte in der Champions League verloren im letzten Heimspiel. Machbar sind sie plötzlich noch im Achtelfinale. Das war Punkt 1. Und Punkt 2, sie sind auch nicht chancenlos abgeschlagen im Mittelfeld. Das war Punkt 2. Das hält aber nichts oder hat nichts damit zu tun, dass ich sag mal, neben dem wir nehmen Aki Watzke, dann Lars Ricken, das sind ja alles keine Butterblümchen, Geschäftsführer Sport, dann Sebastian Kehl, Carsten Kramer macht das seit Jahren, Matthias Sammer ist dabei, jetzt auch Kaderplaner, Mislintat, man kann nicht alles nur auf den Trainer schieben, wenn's dann nicht läuft, ne, dann ist das natürlich klar, da könnt ihr irgendwann gut, dann der Onkel Doktor und sagt, jetzt müssen wir auswechseln. Aber ich bin da in so einer Frage. Ich freue mich immer, wenn wir gegen Dortmund gewinnen, weil die immer oben mit drin stecken. Auch die haben mit den meisten Zuschauern das größte Stadion. Und das muss man auch mal deutlich sagen. Sie sind auch in dem Management, was ich habe es ja gerade gesagt, angefangen von Watzke, über Ricken, Kehl, Kramer, der ist völlig nicht so bekannt, aber ein Top-Geschäftsführer, Sammer, ich will sie gar nicht, das ist so ein Verein mit den Möglichkeiten des Stadions, mit ihrem Trainingscamp von einer besonderen Bedeutung. Und wenn ich an den, wenn ich an den Spieler Wert des Kaders denke, sind die auch bei 500 Millionen knapp. Das ist dann auch schon nicht Pappe, nicht viel Pappe, viele junge Spieler, entwicklungsfähige Spieler da drin. Ich drücke denen die Daumen, weil ich da mitfühlen kann, dass sie die Kurve kriegen. Jetzt, ich würde es auch dem Trainer gönnen, das muss man, ich kenne Schein noch gut als jüngsten oder fast mit jüngsten Bundesligaspieler, dann tolle Karriere gemacht und ich fand diese Idee auch mal, so einen jungen tüchtigen Mann da einzubauen, richtig von Dortmund. Aber im Fußball ist es so, irgendwann musst du Punkte holen, ob du jung bist, alt bist, neu bist, bekannt, traditionell, sonst geht der Onkel Doktor und haut mit dem großen Knüppel auf den Kopf oder der Präsident.
Und während du jetzt gesprochen hast, hat der BVB tatsächlich die Pressemitteilung auch veröffentlicht. Also das ist jetzt auch offiziell, was wir jetzt gerade schon spekuliert haben, aber uns ja eigentlich da auch sicher waren. Ricken hat in der Mitteilung jetzt gerade gesagt, wir schätzen Nuri und seine Arbeit sehr, haben uns eine lange Zusammenarbeit gewünscht und hatten bis zuletzt auch die Hoffnung, dass wir gemeinsam die sportliche Wende schaffen. Nach 4 Niederlagen in Serie, bedingt durch lediglich einen Sieg aus den vergangenen 9 Spielen und als aktueller Tabellenzehnter der Bundesliga, haben wir aber leider den Glauben daran verloren, in der gegenwärtigen Konstellation auch unsere sportlichen Ziele zu erreichen. Diese Entscheidung tut mir auch persönlich weh, aber sie war nach dem Spiel in Bologna nicht mehr vermeidbar. So, das ist jetzt das, was sie offiziell sagen, aber es hat sich ja im Grunde schon, also wenn man Matthias Sammer gestern bei Prime, das ist ja eine ganz interessante Konstellation, Matze.
Tobi, ja, also ja. Müssen wir nochmal ganz klar sagen, er ist gefeuert.
Ja.
Er ist gefeuert, also jetzt ist ja, wenn man es hört, dann ja. Ja, war es schon überall,
dann ist das
aber
schon
jetzt gerade, wo wir aufnehmen, ja. Hat die Riege vom BVB hat meinen Wunsch erhört, dass sie rechtzeitig die Entscheidung treffen, damit wir es noch reinnehmen können.
So ist es. Die 34 Chefs von Borussia Dortmund haben sich getroffen. Jeder hat das letzte Wort und sie waren sich einig. Es geht nicht weiter. Ja.
Ja, ich muss dich mal loben. Weißt du was, Tobi? Jetzt muss ich dich mal loben. Du bist ja der Entwickler von Transfermarkt.de, ne?
Naja, Kalli.
Ja, so. Du hast aber einen großen Einfluss. Wenn ich habe eben schon vor eurer Nachricht in Transfermarkt.de gelesen, unter Trainerstab fängt das mit Arslan an, Co-Trainer. Dann kommt Tralleö, dann der Pitschek, alles Co-Trainer, nicht? Dann der Torwarttrainer. Also da steht schon bei Transfermarkt.de jetzt aktuell oder auch vor 10 Minuten, als ich reingeschaltet habe, da sind natürlich schon die Meldung auf deinem Entwicklungsprojekt gelesen.
Oh, siehst du. Also insofern, Schnelligkeit ist geboten. Auch wenn wir natürlich eher, Matze, so ein bisschen die Runde für die Hintergründe sind, gibt es natürlich, wenn dann was passiert, dann kriegen wir es auch mit, ne?
Ja, ich habe mir gerade versucht, die letzten Worte von Nuri Sahin nochmal anzuhören. Also er hat ja dann gestern nach dem Spiel, also vorgestern, noch eine Pressekonferenz gegeben und hat gesagt, am Ende geht's ja nicht um mich, es geht um Borussia Dortmund. Hat relativ deutlich auch auf die Frage, ob er denn wohl noch Trainer ist oder glaubt, hat er das abgewiegelt. Also er hat's wahrscheinlich in dem Moment auch schon gewusst, muss man sagen. Aber wer wird jetzt folgen? Ich bin ja immer noch für so einen alten Haudegen wie José Mourinho. Ist ja wirklich meine ehrliche Meinung. Weil wenn du jetzt mal die Dortmund-Trainer nach Jürgen Klopp nimmst, also Thomas Tuchel, finde ich, hat ja grundsätzlich nicht schlecht funktioniert. Man hat sich mit ihm nur nicht so wirklich verstanden. So, und dann hattest du Favre, du hattest, wen hatten wir noch? Wir hatten Rose, wir hatten Terzic, wir hatten Sahin. Die waren ja alle so von der Anmutung, Rose vielleicht nicht so ganz, der hatte natürlich wirklich einen schlechten Start, weil es irgendwie vorher so gut gelaufen war. Die waren aber alle so von der Anmutung so ein bisschen weicher, darf ich das sagen? Vielleicht brauchen wir mal in Dortmund so einen richtigen Haudegen, der sich einfach dahinstellt und sagt, die anderen können alle nichts, wir sind die geilste Elf und wir werden auf jeden Fall deutscher Meister. Ob es am Ende funktioniert, keine Ahnung, aber ich glaube, ich würde mir in Dortmund einfach mal so einen Typen wünschen. Und jetzt nicht, also wenn ich jetzt bloß nicht Ten Hag, weiß nicht, vielleicht passt der aber auch zu Dortmund, das kann ja sein. In Manchester, muss man sagen, ist das für mich unter anderem auch der gewesen, der den Laden in den Karren in den Dreck gefahren hat. Das muss klar. Der, doch.
Der Karren war ja schon im Dreck.
Also ja, aber er hat natürlich, aber er hat den dann auch noch festgefahren in der Matsche. Also ja, ich meine, allein diese Ronaldo-Nummer war ja wirklich höchst unprofessionell. Also das muss man ja schon deutlich sagen.
Lass mich versuchen, ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen.
Bitte. Ich sag ja nur, was ich denke.
Ja, klar. Also Matthias Sammer ist ja mit deinem angesprochenen Ten Hag sehr eng. Sie haben gemeinsam für die Bayern gearbeitet. Ten Hag war der Trainer der U23 unter Pep Guardiola. Zu der Zeit war Sammer ja Sportdirektor und hat große Stücke auf ihn gehalten, hat auch immer den Kontakt gehalten. Hatte ihn jetzt auch eingeladen vor, ich weiß gar nicht, welches Heimspiel es war, vor 1,5 Wochen zum BVB, fand ich nicht so klug, weil du weißt, auch wenn du sagst, Ten Hag ist jetzt gerade arbeitslos und er guckt sich halt ein bisschen bei europäischen Topvereinen an, wie so Fußball funktioniert, damit hilfst du deinem aktuellen Trainer und dem Verein auch nicht, weil das dauert dann nicht lange und dann, warum ist der jetzt da und so weiter. Der ist In meinen Augen, so wie ich es höre, ist er schon der Top-Kandidat und würde jetzt auch einsteigen während der Saison, weil das wollen andere, mit denen sie sprechen. Roger Schmidt zum Beispiel, auch ein ganz spannender Kandidat, der zuletzt bei Benfica war. Zu dem hast du ja auch wiederum einen persönlichen Draht.
Der kommt ja aus der Ecke, da ist er auch groß geworden. Hat auch Leverkusen trainiert. Ja.
Bevor du mal eben erzählst, dass ihr ja, glaube ich, in Lippstadt gemeinsam, der hat aber relativ deutlich gesagt, dass er während der Saison nicht zur Verfügung steht, finde ich zum einen gut, weil Roger Schmidt ist jemand, glaube ich, der da eine Sommerpause und auch seinen Fußball und wirklich nur, ich weiß auch nicht, ob er zum BVB passt, weil das wäre wieder so ein bisschen die Schublade Thomas Tuchel. Sehr, sehr selbstbewusst, lässt sich nicht reinreden und die letzten, die sie beim BVB hatten, waren eigentlich immer welche, wo auch geguckt, ne, dass, wenn der Aki anruft, dass er dann auch rangeht und so weiter.
Aber die Frage ist ja, ist Ten Hag, der ja bei Manchester, das muss man trotzdem sagen, ja nicht erfolgreich war. So, und zwar eigentlich gar nicht, so wirklich. So, ist das der Richtige? Weil es mag ja sein, dass das ein super Trainer ist für eine U23, vielleicht auch für einen Verein, der nicht so hundertprozentig im Fokus steht.
Bei Ajax war ja wahnsinnig erfolgreich, ne?
Ja, aber ist das der, also ist der mit der Vorgeschichte, weil das ist ja auch wichtig, ja, du hast ja trotzdem, die Spieler gucken ja auch, wo war der vorher, was hat der vorher gemacht? Ist das in dem Moment der Trainer, wo jeder Spieler sagt, jo, dem folge ich jetzt, weil natürlich trotzdem die Spieler ja auch alle super vernetzt sind und Social Media und auch alles wissen und lesen und hören. Wäre es dann nicht vielleicht sogar schlauer und man fragt den Edin Terzic zum dritten Mal, ob er nicht vielleicht kurzfristig übernehmen würde. Naja gut, der hat sie zumindest ins Champions-League-Finale geführt.
Du, ich fand auch unsere Idee aus der letzten Woche mit Christian Streich, ne, die wir ausgiebig besprochen haben, wo Kalli ja auch ein paar interessante Sätze zugesagt hat, dass das jetzt vielleicht in der Situation eben genau derjenige sein könnte, der sagt, es ist mir scheißegal, was vorher war. Wenn ich sage, wir treffen uns um 14.15 Uhr, dann sind wir um 14.15 Uhr da. Und wer dann um 14.16 Uhr da ist, der sitzt dann erstmal draußen. Also eine klare Autorität, steht für großen Erfolg, kennt die Bundesliga, wäre in meinen Augen, wenn er es denn machen würde, wäre er sowas wie Peter Stöger damals war, nur in Premium, in etwas größer, wäre das eine gute Lösung. Glaube ich aber nicht, dass sie die
ziehen. Ich bin für die Rückholaktion von Edin Terzic und Mats Hummels. Wow. Alle beide wieder zurück.
Im Gegensatz zu euch Spieler oder wie sagt man, Computerspiel habe ich das ja schon einige Male mitmachen müssen. Und ja, eigentlich ist euer Vorschlag, kommt von Mats oder von dir, Tobi, nicht so schlecht mit Edin Terzic. Ich halte den für sehr gut. Und die alte Lösung, Streich vielleicht bis zum Saisonende oder Joachim Löw, das wären mein Trio.
Stark, interessant. Ja,
Jogi Löw finde ich auch gut. Also Yogi fände ich ja wirklich mal eine geile Idee.
Du könntest die Yogi-Perücke wieder rausholen aus der Schublade.
Nee, also die drei, das ist euer Terzic dabei, weil ich den auch sehr gut sehe.
Aber ich glaube, dass Yogi vielleicht die nötige Aura hat und die nötige, auch in dem Moment muss man sagen, vereinsmäßig ja doch relativ unbelastet daherkommt, würde ich das vielleicht, und er ist eben Weltmeistertrainer, das darf man nicht vergessen, dass, und vielleicht auch die schwachen Auftritte jetzt irgendwie in Russland bei der WM, ich glaube, dass die so im Nachgang sich auch verklären. Am Ende ist es Jogi Löw, der uns zum Weltmeister gemacht hat, und das ist jetzt, muss ich sagen, keine schlechte Aura, die er mitbringen würde. Also ich fände Jogi Löw natürlich nicht nur, weil ich eine Perücke im Schrank habe, sondern weil ich schon aus, sagen wir mal, oh, denke, dass ich natürlich dann, oh, Borussia Dortmund ist, oh.
Jogi, Jogi, Jogi Löw. Das hast du mit dir in Moskau gesungen, du Jektor.
Ja, da, und ich denke, oh, Semmel melde ich natürlich dann, oh, was die Führungsriege auch angeht, oben auf der Tribüne schon, oh, meine Pflegeprodukte auch loswerden könnte, dass ich mir vielleicht eben dann schon, oh, Semmel mal eben zwei Fliegen mit einer Klappe schlägt. Und ich denke dann schon, oh, dass ich, ja klar, die nötige Aurora habe, um die Mannschaft eben wieder in Spur zu bringen. Da brauchen wir dann keinen Ten Hag und oh, keinen Mourinho und sagen wir mal, oh, immer keinen Streich, den kann man streichen, sondern man hat einen Löw.
Ich habe mal dem Jogi Löw ein bisschen Selbstvertrauen eingeschenkt.
Aber das finde ich jetzt wirklich eine geile Idee.
Ich hatte einen Auftritt in Baden-Baden und Jogi saß dann im Café. War ein bisschen obwohl er unwahrscheinlich der erfolgreichste Trainer mit war, war so ein bisschen deprimiert. Und dann habe ich die Liste genommen, die damals aktuelle Liste internationale Transferwerte. Und dann konnte ich Jogi Löw zeigen, dass von nur in den unter den ersten 200 damals, verließ er nur 5, 6 dabei, dass nur 3 oder 4 Deutsche dabei waren. Sag ich, wenn sie eine Mannschaft übernehmen willst, wird es Weltmeister werden. Und hast im Kader nur 3, 4 Spieler, die unter den Top 200 liegen, dann ist das schwer.
Mhm. Siehst du?
Da war, ich will nicht sagen, er war da von erleichtert oder erfreut, aber er hat das sehr, sehr ordentlich, wir haben dann darüber gesprochen, das war keine Blabla-Kiste, man kann über diese Bewertungen immer diskutieren, höchstens immer auf der ersten Seite drin, mit Moussala und Wirtz schon, das war damals nicht so, da war Kimmich oder sowas, das waren die Paradestücke.
Wobei ich ganz kurz noch eben sagen muss, ich wäre natürlich rein aus parodietechnischen Gründen, Tobi, durchaus auch für einen Holländer. Also von daher, ich weiß nicht, wie Ten Hag spricht, wie er redet, aber rein parodiemäßig wäre es für mich auch okay. Ich rede jetzt aber nicht aus der Sicht des Komödianten, sondern ich rede nur aus der Sicht des Fußball-Experten. So, von daher, egal ob Jogi Löw oder Ten Hag oder Terzic auf gar keinen Fall, weil wenn der spricht, da schlafe ich als Parodist ein.
Matze, und so ein Ten Hag kriegst du doch immer, man nehme 2 Teelöffelchen von Louis
nicht Kaffeehag. Nicht Kaffeehag, Ten Hag heißt der.
Ja, ich sag, man nimmt ein bisschen was von Louis van Gaal, man streut so eine Prise Huub Stevens mit ein und schüttelt das einmal durch und vielleicht kommt dann der Kaffeehag bei raus.
Ja. Ja, aber der hat natürlich eine Glatze und Glatze kleben ist mega aufwendig. Da brauche ich wieder 10 Maskenbildner, die da und ich sitze 2 Stunden sitze ich da. Also deswegen wäre ich dann doch lieber für Mourinho oder für Yogi.
Yogi. Ja. Yogi ist auch fertig.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass das auch in den Führungskreisen gerade besprochen wird, dass Sebastian Kehl sagt, stopp, ganz kurz, ich möchte eben ganz kurz sagen, Ten Hag ist überhaupt keine gute Idee, da kann der Matze Knob, überleg doch mal, wie lange der da in der Maske sitzt und dann sagt der Aki Watzke, stimmt, habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Nee, komm, dann lassen wir den weg. Aber ich fände Yogi fände ich am besten.
Ich weiß noch, Matze, als wir, das muss ja irgendwann 2007 oder 2008 gewesen sein, da hatten wir nachdem wir gemeinsam für Bild.de sozusagen uns diesen Kultkaiser überlegt hatten, da sind wir nach Mallorca geflogen, wir beide, und haben an 2 Tagen, ich würde sagen, so 20, 22 Clips da rund um die Kathedrale und sowas, das war knalleheiß. Und der Andi war mit, der Maskenbildner und guter Freund, kann man ja wirklich sagen, hier aus der, arbeitet eigentlich in der Oper in Bonn, ne? Und der macht dich ja, der hat dich ja bei den schwierigeren Masken hat er sozusagen Hand angelegt immer und hat dich wirklich verzaubert. Und da habe ich das erste Mal ja vor Ort gesehen, was für eine Detailarbeit das ist und wie lange das auch dauert, bis du wirklich dann als perfekter Franz Beckenbauer damals wieder aus Andis Ei geschlüpft bist.
Tobi, erinnerst du dich noch, wir waren an der Kathedrale, ich als Beckenbauer, habe ja mit den Leuten auch gesprochen und dann hast du irgendwann gesagt, Franz, nicht so nah an die Rosenverkäuferinnen ran.
Ja, weiß ich.
Und ich habe gesagt, ja, aber warum denn nicht? Also, die wollen mir doch nur eine Blume überreichen. Ja, und dann hast du gesagt, nee, die tun nur so, als wenn die dir eine Rose überreichen. Ja. Die klauen dir das Portemonnaie. Und dann habe ich gesagt, oh, Herrschaft, das Festgeldkonto vom FC Bayern, das müssen wir festhalten. Und dann habe ich mich ferngehalten. Seitdem weiß ich, dass die Rosenverkäuferin, dass die gar keine Rose verkaufen wollen. Das hast du mir beigebracht, Tobi.
Das war damals
auf Mallorca.
Das war damals
aber
so,
ja. Ich wollte noch was loswerden zu Roger Schmidt, lieber Kalli. Ja. Roger Schmidt, der ja vielleicht auch ein Kandidat sein könnte für Borussia Dortmund, aber ja schon gesagt haben soll, Tobi, dass er erst wenn ab Sommer zur Verfügung steht, hat mit mir, das wusste ich gar nicht, das habe ich gestern erst erfahren, mein Bruder Timo hat nämlich mit ihm einen Podcast aufgenommen. Und Roger Schmidt, ich habe 2003, 2004 beim SV Lippstadt gespielt in der zweiten Mannschaft in der Bezirksliga. Und die erste Mannschaft spielte damals, glaube ich, in der Oberliga. Und da spielte in dieser Saison Roger Schmidt. Und dann habe ich gestern einen Mannschaftskollegen getroffen, einen ehemaligen, gesagt, ja, weißt du das denn nicht mehr? Ich so, nee. Doch, wir hatten doch eine gemeinsame Weihnachtsfeier. Die war bei Auge, glaube ich. Und da waren wir doch auch, und dann ist doch Roger Schmidt aufgestanden.
Wer ist Auge?
Auge ist ein bekannter Wirt hier bei uns in Lippstadt, der so mehrere Kneipen schon geführt hat und damals auch eine hatte, wo wir eine Weihnachtsfeier gemacht haben. Und da ist Roger Schmidt doch aufgestanden und hat eine flammende Rede gehalten. Da habe ich gesagt, ja, ich erinnere mich, dass da irgendeiner was gelabert hat und auch recht enthusiastisch war. Ja, sagte der, und das war doch Roger Schmidt. Ich sage, hör auf, doch. Also das heißt, ich habe quasi mit Roger Schmidt in einem Verein gespielt, zur selben Zeit und wahrscheinlich den Trainingsplatz sogar geteilt und wusste es gar nicht, weil damals war er ja auch noch nicht so bekannt, da war er ja nur Spieler.
Damit so ist das Erfolgsgeheimnis Wahnsinn von Roger Schmidt ein für alle Mal jetzt gelüftet. Er saß mit dir bei der Weihnachtsfeier im gleichen Raum, ihr habt die gleiche Luft geatmet und der, ich meine, durch die Lippstadter Schule sind ja wirklich, ist ja der ein oder andere Trainer heute.
Ja, Dieter Hecking hat ja auch bei Borussia Lippstadt gespielt seinerzeit. Toni, war das Toni Woodcock? Nee, Toni Woodcock glaube ich nicht, aber Vincent Manny gab es mal, der hat auch beim 1. FC Köln gespielt. Vince Manny, Kalli wird den kennen, der hat auch mal bei Lippstadt gespielt. Also da haben einige, die Rummenigge ist natürlich sowieso, alle drei, Michael, Karl-Heinz und Wolfgang, der älteste Bruder. Also von daher ist das durchaus eine Talentspiele in den letzten Jahrzehnten gewesen.
So, jetzt würde ich noch bitten, weil ich wirklich raus muss, noch 3 Minuten und wir alle drei wetten in der nächsten Woche, dann können wir das hier schon feiern oder nicht feiern, wie viele Vereine nächste Woche, Wochentagsspiel findet der letzte Spieltag der wirklich gut reformierten Champions League statt. Wie viele Vereine, deutsche Vereine qualifizieren sich für das Achtelfinale? Und da kann man noch einen rausheben. Es gibt ja auch 8 Teams, die so ja eine Freilos haben.
Also ich finde die neue Reform nach wie vor überdenkenswürdig.
Also das Kalli, dass du mittlerweile sagst, die gut reformierte Champions League.
Ja, das geht, aber wir kennen doch unseren Pressesprecher Kalli.
Ja, schön, 4 gegen 4, das ist für dich rechnerisch einfacher als so eine große. Ne? Ja. Das, aber jetzt gehen wir mal von Lippstadt, von der Provinz, die ich wirklich schätze und mache in den großen Fußball. Könnten wir das schaffen in unserem Fußball-Podcast?
Ja. Nein, Kalli, das können wir natürlich.
Ich fange jetzt an, nicht mit dir, Tobi. Wir haben 5 Clubs in der Champions League. Das war eine außergewöhnlich gute Zahl. Wir haben eine gute Rolle gespielt. Wer kommt von den deutschen Mannschaften ins Achtelfinale? Und da ist noch die kleine Zusatzfrage, wie Torverhältnis. Wer so ja unter die ersten 8 hat Freilos bekommt?
Also, Bayern München kommt auf jeden Fall weiter. Bayer Leverkusen kommt auf jeden Fall auch weiter, weil ich habe ja gesagt, dass...
Also direkt, also unter die Top 8, oder
ja,
was?
Ja, da müsste ich mir jetzt... Warte, ich muss mir die Tabelle doch mal eben kurz einschauen. Das ist ja, ihr könnt doch nicht einfach sagen... Ich glaube, dass Dortmund auch weiterkommt. Also man wird jetzt da entscheiden. Ich glaube, dass natürlich diese Trainerentlassung, Beurlaubung, Freistellung, wie immer man es auch nennt...
Ja, Matze, aber die kommen ja nicht unter die ersten 8. Du meinst jetzt sozusagen, dass über die Playoffs...
Nein, aber sie kommen auf jeden Fall weiter.
Selbst Stuttgart hat auch noch eine gute Chance, aber das musst du jetzt sehen. Komm.
Ich sage Stuttgart, also ich glaube, dass da die Energie in Stuttgart einfach so gut ist, ja, unter Sebastian Hoeneß, dass die irgendwie, auch wenn die natürlich jetzt nicht der FC Bayern sind und nicht diese Selbstverständlichkeit haben und kämpfen müssen, aber ich habe so das Gefühl, dass das Schicksal es mit ihnen doch gut meint. Ich glaube, dass sie sich da irgendwie noch reinmogeln. Das ist so meine Vorstellung. So, und Leipzig nicht, logischerweise. Ich sag, die mogeln sich rein, irgendwie. So mit Ach und Krach und viel Glück.
Also ich fange an, ich bin also völlig deckungsgleich mit Matze, dass Bayern München, Bayer Leverkusen, Dortmund reinkommen. Ich gehe so ja davon aus, dass Leverkusen, ja auch Bayern München, jeder noch eine Chance hat, so ja mit ein bisschen Glück in die ersten 8 zu kommen, dass sie im Achtelfinale erstmal freilos haben. Aber ich sage, Bayern München, Bayer Leverkusen, Dortmund kommt rein. Wie gesagt, raus ist als einzigster Leipzig. Ja, das Thema jetzt, was man gerade angesprochen hat, Stuttgart ist ja vor dem letzten Spieltag, und das Spiel findet ja auch in Stuttgart statt, das muss man etwas sehen. Das ist eine ganz heiße Kiste. Aber gegen Paris Saint-Germain müssen wir fairerweise sagen, ist es nicht einfach. Ich sage mal, Stuttgart kommt rein, drücke alle Daumen und Zehen und bitte den Fußballclub um Unterstützung, dann hätten wir 4 Clubs im Achtelfinale. Das wäre schon eine Nummer. Das wäre auch, da kann der deutsche Fußball drauf stolz sein, wobei ich natürlich hinter Stuttgart auch ein Fragezeichen machen muss.
Ja, wobei ihr habt die jetzt alle in einen Topf geschmissen. Also Stuttgart direkt ins Achtelfinale glaube ich nicht. Ich glaube für die Playoffs, ne, das wäre halt sozusagen deren große Chance. Grundsätzlich stehen wir aus deutscher Sicht in der Champions League ganz gut da, auch wenn wir noch nicht wissen, wer bei Dortmund dann gegen Schachtjo Donetsk nächste Woche auf der Bank sitzt. Ich glaube ja, dass die Leute jetzt eine große Freude daran haben, wie wir hier die ganzen Kandidaten durchgehen, und wahrscheinlich ist längst vermeldet, dass hier U19-Trainer, wie heißt er, Mike Tullberg, ist ja auch ein Däne, dass der übernommen hat in Kombination mit irgendeiner Vereinslegende, was, Lukas Piszczek oder sonst irgendwas. Wartet mal ab, es kommt vielleicht eine Lösung, die wir alle nicht so auf dem Zettel haben. Erstmal spielen sie übrigens gegen Werder, ne? Der erste Auftritt des neuen Trainers am Samstag, weil ihr redet immer nur über Champions League und so, wird gegen Werder Bremen sein.
Ich will noch eine Frage stellen zur Champions League, die mir wirklich wichtig ist. Die ist mir wirklich wichtig. Wir reden jetzt über die deutschen Vereine, aber wenn ich mir die Tabelle angucke, dann gibt es einen Verein, der fast schon, also was ist mit Manchester City und was ist mit Paris? Kommen die beiden Vereine in die letzte, also können die sich qualifizieren? Weil für beide sieht es ja wirklich, wenn ich mir die Tabelle anschaue, nicht gut aus, muss man sagen. Also und die Pleite oder die Pleitenserie von Pep Guardiola, para mí muy bien, porque ein klein wenig, ich versuche alles zu drehen und machen besser, aber kommen die bereinen Manchester City weiter oder fliege raus? Die Frage muss erlaubt
Matze,
sein.
Matze, als gut informierter Fußballfan weißt du ja, dass wir jetzt nach unserer Aufnahme haben ja Paris und Manchester City noch gespielt, sogar gegeneinander. Das Ergebnis haben wir jetzt natürlich nicht. Insofern kommen da noch bei dem einen oder anderen ein paar Punkte dazu. Aber klar, die...
Aber ist ja egal, beide sind... Also Paris würde uns sicherlich überraschen, aber noch größer wäre die Überraschung, wenn Man City nicht weiter käme. Ja, aber stell mal vor,
England,
die haben jetzt
guck mal
unentschieden.
Nach England, wo City steht in der Premier League.
Ja, ich weiß. Aber Paris hat aktuell, also heute am Mittwoch, 7 Punkte und Man City 8. Das könnte jetzt heute am Donnerstag oder morgen am Freitag oder heute am Freitag, je nachdem, wann ihr hört, könnten das 11 Punkte sein bei Man City oder eben 8 und bei Paris 10 oder eben 7 oder 8 und 9. Also das ist schon tricky für beide Clubs, und auch Madrid ist ja theoretisch, wenn ich das mal gucke, mit 9 Punkten auch noch nicht durch.
Kann ja jeder jetzt in der Tabelle gucken, dann sieht er ja, wie es da jetzt gerade aussieht.
Kinder, also, ihr habt Verständnis, ich muss raus, ich darf ja nicht sitzen bleiben.
Wir reden jetzt über Themen, die dich nicht interessieren, über Lippstadt und Werder Bremen.
Alles klar.
Tschö. Sag mal, ich habe noch eine Frage. Ich habe nämlich hier auf meinem Schreibtisch eine Packung liegen, da steht drauf Hühneraugenpflaster. Ja, weil ich festgestellt habe, dass ich an meinem linken Fuß ein Hühnerauge habe. Ne? Was das Wort an sich ist eigentlich schon ekelig. Die Vorstellung, wir wollen gar nicht drüber nachdenken, wie das aussieht. Aber ich habe mich gefragt, ob auch Fußballer Probleme mit Hühneraugen haben, weil die ja immer diese hautengen Schuhe haben, die ja
natürlich,
quasi...
Natürlich.
Meinst du? Also ich habe ja mal Füße von Fußballern gesehen, wenn ich mit denen in der Kabine saß, also von Profis, von Ex-Profis. Und die sehen ja wirklich zum Teil schlimm aus, diese Füße. Hast du auch schon mal welche gesehen? Wirklich?
Die haben alle Fußpfleger, auch wenn nicht direkt im Team, dann haben sie irgendwie in den Städten jeweils, ja, was ist das, Fuß, ist das Pedi oder Maniküre, was ist?
Pediküre. Maniküre sind ja die Fingernägel. Ah ja, und Maniküre Pediküre, ja, aber das in der Tat ist einem das ja gar nicht so bewusst, dass das ja das Arbeitswerkzeug Nummer 1 ist von so einem Fußballspieler. Ja, aber jedenfalls ist das komisch, wenn man in die Apotheke geht und sagt, Entschuldigung, haben Sie Hühneraugenpflaster? Habe ich gestern gemacht. Hallo Herr Knob, was kann ich für Sie tun? Haben Sie Schnupfen? Nein, ich habe ein Hühnerauge. Das Wort ist irgendwie komisch.
Ja gut, da hat ja jeder, in Apotheken hat ja jeder so seine Erfahrungen dann damit, wenn man dann vorne an den Tresen tritt und dann irgendwas braucht, wo man dann immer, ich soll hier für meine Tante das und das abholen, oder mein bester Freund hat mich gebeten.
Mein bester Freund hat gesagt, ich sollte für meinen besten Kumpel fragen, haben Sie Hämorrhoidensalbe? Ja, der hat das bei den Hollywood-Stars gesehen, dass man sich das unter die Augen schmiert, weil das sozusagen die Haut die Adern zusammenzieht und dann sieht man jünger aus. Selbstverständlich. Herr Holtkamp.
Natürlich sprechen wir auch über Füße. Eigentlich, das ist eigentlich der Content, den unsere Hörer nur von OnlyFans kennen, dass wir jetzt mittlerweile hier auch schon spannende Fußinhalte liefern. Was ist denn dein Thema genau? Also du hast ein Hühnerauge und das jetzt gibt's da ein Pflaster, das ist wie so ein Blasenpflaster, oder was?
Das ist wie so ein Blasenpflaster, ja, das gibt's einmal so einen Ring, dass du sozusagen, also damit die, es ist mir halt einfach aufgefallen, als ich meine Laufschuhe angezogen habe. Bei den normalen Schuhen ist es mir gar nicht aufgefallen. Und dann habe ich gedacht, aua, was tut denn das weh? Ist da irgendwas im Schuh? Und dann habe ich nachgeguckt, habe ich so eine Druckstelle gefunden. Und dann kannst du einfach so einen Ring dir kaufen, also so ein, das ist wie so ein gepolstertes Ringpflaster, was du da drüber klebst, oder eben mit irgend so einem, was ist denn das? Warte, ich lese es dir vor. Steht da drauf. Salicylsäure hilft, das Auge zu entfernen. So, die Druckstelle, wenn du so willst.
Sagen wir so, wenn dein Pflaster nicht hilft gegen das Hühnerauge, dann wäre ein Experte ganz sicher Wolf Fuß, den du zu Rate ziehen könntest.
Natürlich.
Weil der schon namentlich bedingt da natürlich sehr gut aus. Sag mir noch bitte einmal, weil das hatten wir letzte Woche, wie ging es denn am Samstag aus? Zum 100. Mal hast du dein Bühnenprogramm gespielt.
Ja, lieber Tobi, ich muss mich erstmal bedanken.
Das war die Derniere, ja, richtig, die Derniere.
Das war eine Derniere, wie man so schön sagt. Ja, ich muss mich erstmal bei dir auch bedanken. Und bei Kalli, das habe ich ganz vergessen gerade, weil ihr habt ja beide ein Video geschickt.
War das zu
was
sehen?
Dann,
war das,
ja, ja, das war auf der Bühne, das war ja eine Überraschung, das wusste ich ja nicht. Das wurde auf der Bühne gespielt vor ausverkauftem Haus und da waren viele illustre Namen dabei, also Barbara Schöneberger, der Kalli, du, Oli P., Oliver Pocher, Bülent Ceylan, also wir hatten wirklich jede Menge Menschen.
Dein Bruder Timo.
Mein Bruder Timo, genau, fand ich auch sehr nett. Olaf der Flipper, Pia Malo und wie sie alle heißen. Also viele, die mir da sozusagen viel Spaß und Glück gewünscht haben. Da war ich schon sehr gerührt, muss ich sagen. Deswegen auch nochmal an dieser Stelle vielen lieben Dank an alle, falls einer den Podcast hört, dass ihr das für mich und für diese Show gemacht habt. Es gab dann noch ein kleines Feuerwerk. Also die Technikjungs hatten dann noch Feuerwerk besorgt und Luftschlangen. Und es war sehr schön, war eine sehr erfolgreiche Tour. Und jetzt beginnen auch die Planungen. Du weißt ja, nach dem Spiel ist vor dem Spiel,
so
Tobi.
So ist es. So ist es.
Jetzt beginnen die Planungen für etwas Neues. Ja, und du wolltest aber noch was zu Werder Bremen sagen. Ich interessiere mich für Werder. Ihr seid ja oben auf. Also es ist ja, der steht ja kurz vor der Champions League.
Ich wollte nur sagen, und das wollte ich euch eben erklären, alles schön und gut, dass wir über nächste Woche Champions League sprechen und was da mit Dortmund passiert. Aber in 2 Tagen treffen sie zu Hause und das ist dann wieder so ein Schwarzbrottag für sie. Nur auch das muss man erstmal verarbeiten. Haben sie ja nun einige Probleme gehabt in den letzten Wochen, sich den Alltag so richtig, sich des Alltags anzunehmen, sagen wir so, spielen sie gegen Bremen. Und da ist es immer, es gibt so viele Themen bei Borussia Dortmund, die vom eigentlichen, nämlich 11 gegen 11 auf dem Platz ablenken. Ich würde Ihnen einfach nur wünschen, auch dass Sie das Ganze im Drumherum und wer welche Chefs und warum hat der jetzt nochmal, warum wurde der Kehl verlängert und ist der Mislintat jetzt eingeschnappt deswegen und der Mislintat spricht nur mit dem Ricken, wenn der Kehl gerade nicht in der Geschäftsstelle ist. Da gibt es ja also FC Hollywood mittlerweile am Borsigplatz, nicht mehr in München. Ich würde Ihnen so sehr wünschen, dass Sie sich einfach mal wieder auf den Fußball konzentrieren, aber das schaffen Sie nicht. Und das ist auch nicht gut für eine Mannschaft, wenn es diese ganzen Schwingungen und diese 1000 Themen und Baustellen drumherum gibt, weil dann haben die auch alles im Kopf, nur eben nicht, wie es geht, einen Zweikampf zu gewinnen.
Das ist das. Ja, das ist durchaus richtig, lieber Tobi, und wir werden uns genau anschauen, was da jetzt in Dortmund passiert und nächste Woche bei der nächsten Ausgabe der echten Champions wieder darüber reden.
Wer ist jetzt Trainer? Was sagst du jetzt gerade, wenn die Leute hören?
Ich weiß es nicht. Ich glaube, es gibt jetzt erstmal einen, der am Wochenende da auf der Bank sitzt, so ein Übergangsding.
Interim.
Ein Interim. Sebastian Kehl vielleicht oder so, keine Ahnung.
Sommer. Wenn Sommer ein Großer ist, der kann dich immer nur als Experte und als Berater dem Watzke was flüstern, dann müsste er sagen, okay, ich habe auch falsch beraten, weil hat nicht hingehauen, was ich gesagt habe. Ja. Ich bin bereit.
Ja, aber wer ist ein Trainer für eine Nacht? Rudi Völler, der macht's. Also, bis nächste Woche.
Tschüssi.
Echte Champions XXL ist eine Produktion der Podcast-Bande. Neue Folgen gibt's immer donnerstags, überall, wo es Podcasts gibt.